Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Mülltrennung, das können wir in Deutschland. Aber Atommüll entlagern, da finden wir seit Jahrzehnten keine Lösung. Seit über einem Jahr gibt es jetzt schon das nationale Begleitgremium, das unter Beteiligung von uns Bürgern bis 2031 eine Lösung finden soll.
Bürgerinnen und Bürger, es nützt nichts, wenn ihr mich jetzt irgendwie mit Tomaten bewerft. Es muss so oder so irgendjemand regeln.
Das hat mal die ehemalige Umweltministerin Barbara Hendricks gesagt. Und sie hat recht, wir müssen eine Lösung finden, zusammen. Ab heute startet eine Reihe von Veranstaltungen dieses nationalen Begleitgremiums und was dabei so passiert, das ist Thema in dieser Folge des Update-Podcasts. Außerdem, Ilka Knigge, Leihfahrräder beschäftigen uns. Die Stiftung Warentest hat da nämlich was gecheckt.
Und das Ergebnis, das kann ich schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, nur zwei findet Stiftung Warentest gut, also die Räder von nur zwei Anbietern und vier mangelhaft. Ich habe mir mal angeschaut, wie die Stiftung Warentest getestet hat und was genau da denn so mangelhaft ist.
Und wir sprechen darüber, wem eigentlich der Müll gehört. Schon wieder Müllthema, ne? Der Müll von Gerhard Richter, um den geht es vor Gericht. Der hatte Skizzen weggeworfen, der Künstler. Jemand hat sie eingesammelt und wollte sie verkaufen, denn mit einem echten Richter kann man eine Menge Geld machen.
Beim privaten Hausmüll wird es in der Regel so sein, dass man die Vernichtung wünscht. Und dann bleibt man so lange Eigentümer, bis die Müllfirma kommt und den Müll in den Müllwagen reinwirft. Und in der Zwischenzeit darf dann auch keiner was aus der Mülltonne rausnehmen, denn das wäre dann tatsächlich ein Diebstahl.
Oha, der Podcast zum Update vom 24. April 2019. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Auch wenn die Atomkraftwerke hier bei uns noch ein paar Jahre laufen, die größte Herausforderung bei der Atomenergie ist und bleibt ja die Suche nach einem Endlager für die hochradioaktiven Abfälle. Was wollen wir machen? Irgendwas müssen wir damit machen und ins Ausland schicken ist ja auch keine Lösung. Mindestens 1 Million Jahre lang sollen die strahlenden Abfälle an einem sicheren Ort lagern können. Die Suche war schon immer schwer, denn nicht nur die sehr speziellen geologischen Kriterien müssen erfüllt werden, vor allem müssen auch die dort lebenden Menschen überzeugt werden. Und dafür ist das nationale Begleitgremium da. Heute Abend ist in Kiel der Auftakt einer Reihe von Bürgerinformationsveranstaltungen dieses Gremiums zur Suche nach einem atomaren Endlager. Barbara Schmidt-Matern in unserem Hauptstadtstudio. Also wenn es um Atommüll und ein Endlager geht, dann wird die Diskussion sehr schnell emotional. Was ist denn von dieser Auftaktveranstaltung heute Abend in Kiel zu erwarten?
Ja, du sagst es selber schon, Auftakt. Also ich würde sagen, das ist eine Art Startschuss, wo man jetzt vielleicht mal zusammen anfangen kann, überhaupt zu sammeln, welche Fragen sind denn auf dem Markt? Was beschäftigt die Bürger? Es wird sicherlich auch ganz interessant sein zu sehen, wie der Zulauf überhaupt ist, wie viele Menschen kommen dahin. Noch weiß man ja überhaupt nicht, wo ein künftiges Atomendmülllager stehen könnte in Deutschland. Da ist immer die Rede von dieser sogenannten weißen Landkarte. Insofern kann man jetzt nicht sagen, dass da heute Abend laut besorgte Bürger nach Kiel in den schleswig-holsteinischen Landtag kommen, die Angst haben, dass also direkt vor ihrem Vorgarten ein Atommüllendlager gebaut wird. Das muss man mal abwarten.
Jetzt wurde das nationale Begleitgremium extra dafür gegründet, um zwischen Politik und Bevölkerung zu vermitteln. Wie will denn dieses Gremium es schaffen, den Bürgern ihre Sorgen zu nehmen und Akzeptanz zu schaffen?
Man will möglichst viel Transparenz schaffen, indem man erklären möchte, wie läuft denn dieses Verfahren ab jetzt bis zum Jahr 2031, wenn der Standort gefunden sein soll. Welche Beteiligungsmöglichkeiten gibt es für Bürger und Bürgerinnen, sich in diese Suche mit einzubringen, mitzureden, informiert zu werden? Da sind heute Abend bei der Bürgerveranstaltung Fachleute mit vor Ort und es gibt zwei federführende Behörden, die diesen ganzen Prozess der Endlagersuche jetzt gestalten werden. Das ist einmal jetzt, Achtung, wird es technisch, das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit und zweitens die Bundesgesellschaft für Endlagerung. Das sind im Wesentlichen jetzt die Treiber, die von der Politik beauftragt sind, diese Suche voranzutreiben. Und wie schwierig das ist, das hat übrigens die damalige Bundesumweltministerin Barbara Hendricks schon vor einigen Jahren gesagt. Da habe ich sie begleitet bei einer Reportagereise nach Mecklenburg-Vorpommern. Da hat sie sich das stillgelegte Atomkraftwerk Lubmin angeguckt. Das ist in der Nähe bei Greifswald. Das muss sehr, sehr kompliziert zurückgebaut werden. Und da kam unter anderem die Frage, wie schwierig das denn werden wird, auch für die Politiker, den Atomausstieg zu gestalten und dann eben mit dem Müll irgendwo hinzukommen.
Bürgerinnen und Bürger, es nützt nichts, wenn ihr mich jetzt irgendwie mit Tomaten bewerft. Es muss so oder so irgendjemand regeln.
Ja, das waren damals schon die weisen, vorausschauenden Worte von Barbara Hendricks. Inzwischen ist sie nicht mehr im Amt. Jetzt müssen ihre Nachfolger das regeln.
Du hast gerade schon die weiße Landkarte angesprochen. Wie kann denn die bundesweite Suche unvoreingenommen stattfinden, wenn es sogar Bundesländer wie Bayern gibt, die von sich selbst von vornherein per Koalitionsvertrag sagen, wir sind ungeeignet. Unser Land, unser Bundesland ist ungeeignet.
Naja, Bayern bildet da schon eine Ausnahme im Moment. Das muss man der Fairness halber sagen. Aus den 15 anderen Bundesländern gibt es solche, ja, im Grunde Vetos im Moment nicht. Die bayerische neue Landesregierung, die seit vergangenem Herbst im Amt ist, hat sich das in den eigenen Koalitionsvertrag geschrieben, dass man ein Atommülllager im Freistaat nicht haben möchte. Das löst jetzt natürlich schon entsprechende Reaktionen bei den anderen Parteien aus. Also Grünen-Parteichef Robert Habeck, der hat zum Beispiel heute in Richtung München gesagt, liebe Freunde, so geht's nicht. Wir haben vor einigen Jahren entschieden, dass wir nach dem Prinzip der weißen Landkarte vorgehen wollen und da kann sich jetzt keiner davon stehlen. Im Übrigen, um weitere Vorbehalte auszuräumen, die es jetzt nicht nur auf Seiten von Landespolitikern oder Kommunalpolitikern, sondern eben auch in der Bevölkerung gibt, da sagt Wolfram König, wir müssen eben immer wieder im Gespräch auch mit den Bürgern bleiben. Das hat er auch heute Morgen noch einmal bei den Kollegen von WDR 5 so begründet.
Aber es wird natürlich überall dort, wo es konkret wird, wird es überall natürlich Verunsicherungsfragen geben. Und es geht jetzt darum erstmal, dass die Menschen sich beteiligen können, dass sie ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre Fragen, aber auch ihre Vorstellung mit einbringen können.
Um noch einmal kurz auf die Veranstaltungen zurückzukommen, ist Kiel ja heute Abend nur der Auftakt. Es gibt dann insgesamt weitere 6 Veranstaltungen, die jetzt schon feststehen, bis einschließlich Anfang Juli in Potsdam, in Hannover, in Magdeburg, in Stuttgart, in Dresden, in München. All die Informationen dazu, wo das Ganze genau stattfindet, findet man im Internet.
Klar kann ich mir vorstellen, als Bürger, wenn ich weiß, da ist was unter der Erde direkt vor meinem Wohnort, das fände ich nicht so angenehm. Aber was sind denn generell noch weitere Gründe, warum es so schwierig ist, so ein Endlager zu finden?
Weil die Voraussetzungen geologisch und technisch einfach gegeben sein müssen. Also es kommt zum Beispiel nicht jedes Gestein in Frage, damit überhaupt ein Endlager unter Tage errichtet werden kann, sondern das muss entweder Salz, Ton, das müssen granithaltige oder kristalline Gesteine sein. Zweites Kriterium, es darf nicht in einer meinetwegen erdbebengefährdeten Gegend sein. Man muss ja immer bedenken, dass so ein Endlager für hochradioaktiven Atommüll auf 1 Million Jahre Haltbarkeit angelegt ist. Das muss man sich immer wieder klar machen und deswegen hinterfragen auch jetzt immer noch wieder sehr viele, ob bis 2031, dann nämlich soll das Endlager gefunden sein, ob das wirklich jetzt in nur 12 Jahren klappen kann. Das ist noch so ein bisschen die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Aus dem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio in Berlin, Barbara Schmidt-Matern über den Start einer Reihe von Informationsveranstaltungen des Nationalen Begleitgremiums zur Atommüll-Endlagersuche.
Deutschlandfunk Nova Update.
Auch hier bei uns vor dem Funkhaus stehen einige von denen jeden Tag, vor allem zur Frühschicht, ne, wenn die Busse noch nicht so oft fahren, dann sind sie sehr praktisch, diese Leihfahrräder. Beim Bikesharing gibt es hier bei uns in Deutschland 6 verschiedene große Anbieter und die hat sich die Stiftung Warentest genauer angeschaut und direkt vorweg. Das Urteil ist wirklich zweigeteilt. Nur Nextbike und Call a Bike haben die Note gut bekommen. Die anderen 4, also Donkey Republic, Limebike, Mobike und Bike mit Y, Bike, sind laut Stiftung Warentesten mangelhaft. Ilka Knigge aus dem Update-Team hat sich den Test für uns genauer angeschaut. Ilka, woran hat es bei den Verlierern gelegen?
Vor allem an den Bremsen. Die Stiftung Warentest hat den Bike-Test so aufgebaut, dass die sich im ersten Schritt Leute zu Testfahrten losgeschickt haben. Die haben dann geschaut, ob die Räder gut zu finden sind, wie das Fahrgefühl ist, ob das Bezahlen klappt und so weiter, haben das in einen Fragebogen eingetragen. Und dann im zweiten Schritt haben Expertinnen und Experten einige Räder auf die Sicherheit getestet. Und da waren eben vor allem die Bremsen das Problem, sagt Werner Hinzpeter, stellvertretender Chefredakteur des Tests.
Im Extremfall war da eine Bremse, die konnte 22 Kilo bremsen. Das ist nicht viel mehr als das Gewicht des Fahrrads. Wenn Sie da eine Gefahrbremsung haben, dann wird es sehr schnell sehr gefährlich.
Heißt, du hast einen riesen Bremsweg und du kannst nicht schnell genug anhalten, wenn zum Beispiel jemand auf den Radweg läuft.
Okay, und diese schlechten Bremsen oder schlecht eingestellten Bremsen hatten 4 von den 6 Anbietern?
Genau, und zwar waren das Donkey Republic, das ist dieser Anbieter aus Dänemark. Die Räder haben so einen orangefarbenen Rahmen. Limebike, das sind diese grün-gelben Räder von einem US-amerikanischen Anbieter. Mobike, das sind diese Räder mit dem orangenen Reifen, also nicht mit dem orangenen Rahmen aus China. Und Bike mit Y, das ist ein deutscher Hersteller mit blau-gelben Rädern. Die vier Anbieter, die haben aber auch dazu noch echt Probleme mit der Sicherheit ihrer Apps. Die Stiftung Warentest hat getestet, ob beim Mieten mehr Daten weitergegeben werden, als eigentlich fürs Bike-Buchen gebraucht werden. Und das war bei denen überall der Fall. Bei Mobike, da war es besonders übel. Die haben unverschlüsselt sogar die Telefonnummer abgefragt. Aber auch einer der guten, Nextbike, der hat für die Android-App die Bewertung kritisch bekommen. Heißt, auch da hat die App Daten abgefischt, die nicht nötig gewesen wären.
Wie ist es denn bei uns in Deutschland überhaupt geregelt? Also müssen die Bikes zum Beispiel regelmäßig kontrolliert werden?
Nein, die Anbieter, die haben da keine Vorgaben. Das wird wohl auch der Grund dafür sein, dass die Bremsen so ein Problem sind. Nextbike und Callabike, die insgesamt gut abgeschnitten haben, die haben ja oft so Bike-Stationen. Also da stehen die Bikes dann nicht irgendwo, sondern halt an einem festen Punkt in der Stadt. Dort können die besser gecheckt werden, ist dann aber natürlich auch nicht so entspannt, wenn man das Rad dann unbedingt zu diesem einen Punkt zurückbringen muss. Die Stiftung Warentest wünscht sich aber, dass die Anbieter eben mehr Geld in die Kontrollen stecken. Die sagen aber auch, dass es natürlich erfreulich ist, dass die zwei größten Anbieter in Deutschland in ihrem Test gut abgeschnitten haben. Also Nextbike und Callabike gibt es ja in 60 bzw. über 70 deutschen Städten.
Okay, aber wenn ich jetzt bei irgendeinem Anbieter bin, dann kann ich ja selbst auch mal kurz durchchecken und vielleicht ist ja mein Rad oder an meinem Rad auch alles okay, oder?
Ja klar, also kannst du machen. Reifendruck kann man ja schnell mal testen, gucken, ob am Licht die Kabel drin sind, also ob das Licht dann funktioniert. Und Bremsen mal drücken, das geht ja auch, bevor man schon gemietet hat.
Und wenn ich jetzt doch mal einen Unfall haben sollte und es lag zum Beispiel an den miesen Bremsen, ist das dann meine Schuld oder die Schuld des Bikesharing-Anbieters?
Also wenn du die Vermutung hast, dass das am Bike lag, also du konntest jetzt nicht rechtzeitig bremsen und bist in ein parkendes Auto gefahren zum Beispiel, dann lag es ja jetzt nicht unbedingt daran, dass du so mies fährst. Dann kannst du es zumindest mal versuchen nachzuweisen, dass du nicht schuld bist. Werner Hinzpeter schätzt da die Chancen gar nicht so schlecht ein.
Das ist gesetzlich nicht geregelt, wie das sein sollte. Das Interessante ist, dass es Anbieter gibt, die ins Kleingedruckte schreiben, dass sie nicht garantieren, dass ihr Fahrrad sicher ist. Da würde ich mal jedem, dem was passiert, mutig raten, sich einen Anwalt zu nehmen, weil ich glaube, vor Gericht hat so eine Klausel überhaupt keinen Bestand. Natürlich gibt es eine Verantwortung des Vermieters.
Ist aber, wie gesagt, noch nicht eindeutig geregelt in Deutschland. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es noch kommt bei den ganzen Bikes.
Die Stiftung Warentest hat 6 Bikesharing-Dienste getestet. Nur Nextbike und Callabike haben die Note gut bekommen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit Dezember vergangenen Jahres gibt es nicht mehr nur 2 Optionen bei der Geschlechtsangabe in Deutschland. Personen, die intersexuell sind, also weder eindeutig männlich oder weiblich, können sich im Geburtenregister und im Pass als divers eintragen lassen. Jetzt, 4 Monate nachdem das Gesetz verabschiedet wurde, da hat die Nachrichtenagentur dpa mal stichprobenartig bei den Ämtern nachgefragt und das Ergebnis ist, bisher haben sich bei uns in Deutschland anscheinend nur wenige Menschen diese Geschlechtsangabe divers geben lassen, also es ändern lassen. In Berlin sind es zum Beispiel 11 Fälle, in Köln 6, in München 2 Personen. Darüber haben wir mit Moritz Pachrasse gesprochen von der Kampagne Dritte Option. Moritz, relativ wenige Personen, die bisher die Geschlechtsangabe haben ändern lassen. Was sagt das für dich, was sagt das für euch aus?
Ja, diese Zahlen sagen erstmal noch nicht so viel aus, weil es gerade ein ziemlich großes bürokratisches Hickhack gibt. Also es gibt Standesämter, die gar keine Anträge annehmen, beziehungsweise die Menschen, die Anträge stellen, auf Mai verweisen, wenn es irgendwie mehr Anweisungen zur Umsetzung dieses Gesetzes gibt. Es gibt Anweisungen in manchen Bundesländern an alle Standesämter, die Anträge komplett ruhen zu lassen und aktuell nicht zu bearbeiten, weil es nicht klar ist, für wen das neue Gesetz zur Personenstandsänderung eigentlich gilt, beziehungsweise unterschiedliche Menschen davon Gebrauch machen, für die das Gesetz eigentlich gar nicht vorgesehen war. Und es gibt Standesämter, die Anträge annehmen und dann von sich aus ans Gericht bringen, weil sie unsicher sind, ob sie das jetzt ändern dürfen oder nicht. Und das taucht in diesen Zahlen gar nicht so klar auf. Also wo haben Standesämter sehr schnell gearbeitet und das einfach umgesetzt und deswegen haben Menschen schon einen Personenstandseintrag divers oder wo ruhen Anträge gerade oder wo nehmen Standesämter gerade auch gar keine Anträge an. Das heißt, ich weiß nicht, ob man mit diesen Zahlen gerade so viel tatsächlich anfangen kann. Dafür ist das Gesetz einfach noch viel zu neu.
Wenn wir uns die Zahlen angucken, die die dpa abgefragt hat, da fällt ja auch auf, dass irgendwie unterschiedliche Zahlen vermischt werden. Kannst du darauf kurz eingehen?
Ja, die DPA hat zumindest unterschiedliche Antworten bekommen. Sie haben von einigen Standesämtern oder Städten die Rückmeldungen bekommen, wie viele Menschen ihren Geschlechtseintrag tatsächlich auf DWS geändert haben. Und bei anderen Städten angefragt, wie viele Anträge es darauf gibt. Und das macht einen Unterschied. Also zum Beispiel sagt die DPA, dass in Münster bisher keine Änderungen auf dem Personenstandseintrag divers stattgefunden haben. Das stimmt. Aber es liegen in Münster Anträge vor. Münster ist nur ein Standesamt, was die Anträge aktuell nicht bearbeitet, sondern als Zweifelsvorlage ans Gericht weitergibt, damit Gerichte darüber entscheiden. Das heißt, da wurden unterschiedliche Zahlen verarbeitet, die auch nichts darüber aussagen. Also in manchen Städten mögen die Zahlen der Änderungen niedrig sein, aber vielleicht liegen da gerade noch Anträge in der Warteschleife.
Ja, war es dann vielleicht einfach zu früh, diese Anfrage zu stellen von der DPA? Hätte man vielleicht in einem halben oder dreiviertel Jahr eher nachfragen sollen? Was sagst du?
Ja, also ich glaube schon, dass man irgendwie Ende des Jahres ein bisschen mehr absehen kann, wie viele Menschen einen Antrag gestellt haben und das tatsächlich auch durchbekommen haben, weil das ist ja auch noch so die Frage. Nicht alle Menschen, die einen Antrag auf einen Geschlechtseintrag divers stellen, werden den wahrscheinlich bekommen, weil die Voraussetzung ist, dass man dafür ein medizinisches Attest vorlegt, was bescheinigt, dass eine Variante der Geschlechtsentwicklung vorliegt. Und es gibt Menschen, die sich weigern, überhaupt so einen Attest zu beantragen, intergeschlechtliche Menschen, die sehr schlechte Erfahrungen mit der Medizin gemacht haben in ihrem Leben, die es schwierig haben, ihren Eintrag ändern zu lassen. Und es gibt Menschen, die dieses Attest nicht einreichen können, weil sie keine Ärztin finden, die ihnen ein entsprechendes Attest ausstellen. Und es gibt Menschen, Transmenschen, die einen Attest vorlegen, wo die Standesämter aber anzweifeln, dass das Gesetz für sie vorgesehen ist. Genau. Und ich glaube, dass dieses ganze Durcheinander wird sich Ende des Jahres hoffentlich ein bisschen klären.
Ja, aber wie denn? Also lass uns mal bei diesen Fällen bleiben, die du gerade genannt hast. Also wenn du sagst, viele sehen da eine Hürde oder ja, vielleicht sogar für sich selber eine Schranke, überhaupt so einen Antrag zu stellen. Was wäre denn eine bessere Lösung? Oder wird sich das jetzt alles, dieses Wirrwarr, auflösen und dann läuft alles besser? Aber was soll sich denn da auflösen?
Ne, auflösen lässt sich hoffentlich diese große bürokratische Unsicherheit, die gerade noch herrscht. Also was sich lichten wird, ist das Durcheinander bei den Standesämtern. Was sich hoffentlich auch irgendwann klären wird, sind Zweifelsfälle, die vor Gerichten entschieden werden, woran man sich orientieren kann. Das heißt, man hat viel mehr Klarheit, bekomme ich diesen Eintrag oder bekomme ich den nicht mit den Voraussetzungen, die ich habe. Was noch länger dauern wird, ist die Frage, haben Menschen den Mut, diesen Antrag für sich zu beantragen, wenn sie ihn eigentlich brauchen, weil das ist die andere Hürde, die es noch gibt. Es gibt leider überhaupt keine Folgeregelung. Das heißt, wenn ich einen Geschlechtseintrag divers beantrage, weiß ich überhaupt nicht, was mich dann in der Praxis erwartet. Das schreckt immer noch, also verständlicherweise, ziemlich viele Menschen ab, diesen Eintrag für sich zu beantragen, weil sie nicht einschätzen können, erlebe ich dann weiter Diskriminierungserfahrungen, weil ich dann einfach sehr offensichtlich sichtbar bin als intergeschlechtliche Person. Das wird eher noch die nächsten 5 bis 10 Jahre, glaube ich, dauern, dass man das sagen kann, ist unsere Gesellschaft so weit, dass intergeschlechtliche, transgeschlechtliche, nicht-binäre Menschen offen durch die Gegend laufen können, ohne angefeindet zu werden.
Es gibt die Option, aber bisher wurde sie wohl fast noch nicht genutzt. Aber die Zahlen, die wir momentan haben, sind auch noch nicht so richtig aussagekräftig. Also den Eintrag im Geburtenregister und im Pass als divers. Moritz Prasse war das von der Kampagne Dritte Option. Und am Freitag in der Sendung Deutschlandfunk Nova eine Stunde Liebe hört ihr hier bei uns von der Erfahrung eines Menschen, der sich für diese dritte Option im Pass entschieden hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Panama Papers. Knapp 3 Jahre ist es jetzt her, da wurde dieser weltweite Finanzskandal veröffentlicht. Geldwäsche und Steuerhinterziehung im ganz, ganz großen Stil. Seit 3 Jahren wird auch in Sachen Panama Papers ermittelt. Knapp 50 Millionen Dateien müssen untersucht werden. Und eine erste Zwischenbilanz zu diesen Ermittlungen gab es heute in Frankfurt. Deutschlandfunk Nova Wirtschaftskorrespondent Mischa Erhardt in Frankfurt. Wie weit sind denn die Panama Papers Ermittlungen?
Also es gibt derzeit rund 150 Steuerverfahren, die nach der Veröffentlichung dieser Papiere angestoßen wurden. Steuerstrafverfahren sind das in der Mehrheit. Es sind von den Ermittlern, das haben die heute bekannt gegeben, knapp 300.000 Dokumente bereits untersucht worden. Und sie haben auch rückgefragt bei den Behörden, wie viel Steuerrückzahlungen denn da ankamen. Und da kommen sie in Deutschland auf eine Summe von 4,2 Millionen Euro. Das ist eine vorläufige Summe. Man muss wissen, dass da viele Verfahren natürlich noch laufen. Das ist also allenfalls eine Momentaufnahme. Auch deswegen, weil diese Behörden nicht melden müssen, sondern sie tun das freiwillig. Das wird also nicht zentral erfasst. Deswegen das also nur eine vorläufige Zahl. Recherchen übrigens eines Netzwerkes von Journalisten, die hatten andere Zahlen veröffentlicht. 1 Milliarde Euro weltweit sei da eingetrieben worden oder zurückgezahlt worden bisher. 150 Millionen in Deutschland. Der Unterschied liegt darin, dass die auch reingerechnet haben, zum Beispiel Strafen, die Banken zahlen mussten, die gehen dann eben schnell in höhere Millionenbeträge.
Aber was können die Behörden da eigentlich uns sagen? Weil das meiste fällt ja eh unter das Steuergeheimnis, oder nicht?
Das ist richtig und das hat man heute Morgen bei der Präsentation auch gesehen. Da waren sehr, sehr viele Dinge geschwärzt, sodass man eben keine Namen oder Unternehmen sehen konnte. Das fällt in der Tat unter das Steuergeheimnis, aber was sie natürlich sagen können, sind solche allgemeinen Summen zum Beispiel, die im Raum stehen, aber auch die Anzahl der Verfahren, die da angestoßen werden und natürlich auch die Probleme, die sich ihnen stellen beim Ermitteln.
Was sind denn die Probleme? Weil wenn es da knapp 50 Millionen Dateien gibt, 300.000, hast du gerade gesagt, wurden schon gesichtet. Was sind die großen Herausforderungen bei diesen Ermittlungen?
Also einmal, du sagst es, das ist ein Riesenwust von Daten, durch die sie sich kämpfen müssen. Diese Daten sind unsortiert, die haben also kein System, wo man sagen könnte, hier ist das nach Unternehmen zum Beispiel gruppiert, sondern das muss man sich in schwieriger Kleinarbeit heraus- und zusammensuchen. Die modernen Computer, die helfen dabei, also da wird auch eine Form der künstlichen Intelligenz eingesetzt, also Computerprogramme, die sehr viele Daten verarbeiten können, bestimmte Gleichmäßigkeiten herausfinden können und so hoffen die Ermittler dann eben doch unter diesem Wust von Daten an bestimmte Strukturen heranzukommen und dann eben Personen und Firmen ausfindig zu machen, die möglicherweise Steuern hinterzogen haben.
Wie geht's da jetzt weiter? Wie lange dauert das Ganze noch, die Ermittlung?
Das ist schwer abzusehen. Also die sind ja, wenn man die Zahlen sich anschaut, 300.000 zu knapp 50 Millionen erst am Anfang ihrer Ermittlungen. Und sie haben auch heute angedeutet, dass das noch über Jahre gehen kann. Denn sie stellen die Daten erstmal nur bereit. Die gehen dann wiederum an Staatsanwaltschaften und Ermittlungsbehörden vor Ort, die dann beispielsweise gucken müssen, ob ihr Unternehmen, ihre Firma, die da möglicherweise auffällig geworden ist, das auch wirklich falsch bilanziert hat oder eben möglicherweise betrogen hat. Das heißt, diese Verfahren, die können also noch lange laufen. Und man rechnet aber immerhin damit, dass diese Steuerrückzahlungen in nächster Zeit kräftig ansteigen dürften.
Könnten die Straftaten denn eigentlich verjähren?
Auch das ist möglich. Da ist man natürlich auch zeitlich etwas unter Druck, da wirklich Ergebnisse zu liefern. Aber sie sehen das erstmal nicht als grundlegendes Problem, weil sie eben auch immer wieder sagen, es kommen neue Daten dazu, es kommen andere Leaks, denen sie nachgehen können. Und sie lernen eben über diese Daten, die sie bis jetzt schon bearbeitet haben, auch zukünftige Fälle dann der Struktur nach besser bearbeiten zu können.
Zu den Ermittlungen rund um die Panama Papers gab es heute eine erste Zwischenbilanz. Infos von unserem Wirtschaftskorrespondenten Mischa Erhardt in Frankfurt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also wenn ich was wegwerfe in den Müll, wem gehört das dann? Weiterhin mir? Oder demjenigen, der es aus dem Müll rausfischt? Oder den städtischen Abfallwirtschaftsbetrieben? Oder niemandem? Mit solchen Fragen befasst sich seit heute das Amtsgericht in Köln. Es geht um den Fall des Künstlers Gerd Richter. Seine Kunstwerke zählen zu den aktuell teuersten eines lebenden Künstlers weltweit. Und Gerd Richter hatte Skizzen in die Tonne gekloppt, in die Mülltonne. Und ab da ist es ein ziemlich skurriler Fall. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt fasst zusammen und er versucht die Frage zu klären, wem denn eigentlich der Müll gehört.
Köln, Stadtteil Hahnwald. Es ist ein ruhiges Viertel und es ist ein reiches Viertel. Und Gerhard Richter wohnt hier. Doch selbst ein renommierter Künstler kommt nicht drum rum, seinen Müll rauszubringen. Das hat er an einem Sommertag im Jahr 2016 gemacht. Ein paar Skizzen, die er nicht mehr brauchte. Ein Mann, 49 Jahre alt, streift durch Köln-Hahnwald, findet die Altpapiertonne vor Gerhard Richters Haus offenbar interessant und beginnt darin rumzuwühlen. Er findet die Skizzen, nimmt sie mit und bietet sie später einem Auktionshaus an. Es könnte ein vielversprechendes Geschäft werden.
632 von Gerhard Richter, jemand mehr als 70.000.
Selbst mit weggeworfenen Skizzen aus dem Müll hätte der, nennen wir ihn mal Finder, 60.000 Euro machen können. Hätte. Denn seit heute muss ein Gericht entscheiden. Ist der Mann wirklich ein Finder oder ein Dieb? Wem gehört Müll? Was passiert, wenn ich etwas in die Tonne werfe? Ich will die Sachen schließlich nicht mehr haben, sonst würde ich sie ja nicht in den Müll werfen. Also können sie auch andere haben. Ganz so einfach ist es nicht, wenn es vor Gericht geht. Denn Müll hat immer einen Besitzer, sagt Rechtsanwalt Christian Solmecke.
Beim privaten Hausmüll wird es in der Regel so sein, dass man die Vernichtung wünscht. Und dann bleibt man so lange Eigentümer, bis die Müllfirma kommt und den Müll in den Müllwagen reinwirft. Und in der Zwischenzeit darf dann auch keiner was aus der Mülltonne rausnehmen, denn das wäre dann tatsächlich ein Diebstahl.
In diesen Fällen ist eine Sache entscheidend. Was wünscht der ehemalige Besitzer, wenn er Sachen in den Müll wirft? Will er die Sachen einfach nur loswerden? Ist es ihm egal? Oder will er, dass die Sachen für immer verschwinden? Da ist ein Unterschied.
Wenn es ihm egal ist, hat er das Eigentum aufgegeben und dann darf man sich den Müll quasi unter den Nagel reißen. Wenn der Eigentümer aber möchte, dass der Müll vernichtet wird, dann muss man den Müll auch in Ruhe lassen und muss dem Wunsch des Eigentümers auf Vernichtung auch entsprechen.
Mit diesem heiklen Unterschied müssen sich dann Gerichte beschäftigen. Joghurtbecher, Verpackungsmüll, solche Sachen dürften den Wegwerfenden egal sein. Aber zum Beispiel Liebesbriefe, Kontoauszüge und ja, misslungene Skizzen eines ansonsten perfektionistischen Künstlers, da kann man davon ausgehen, dass der ehemalige Besitzer will, dass das Zeug vernichtet wird.
Und insofern wäre es sogar eine Straftat, nämlich ein Diebstahl, wenn man diesen Müll, den der Eigentümer nicht aufgegeben hat, mitnimmt.
Das ist Bio-Rucola-Salat.
Spargel.
Containern ist ein Beispiel, das zeigt, dass diese Frage nicht immer einfach zu beantworten ist. Supermärkte werfen ihre abgelaufenen Lebensmittel weg, obwohl sie ja eigentlich noch essbar sind. Und Leute, die dabei erwischt werden, wie sie diese Dinge aus der Mülltonne fischen, bekommen Probleme. So wie Christian Walter.
Ich wurde einmal von der Polizei und viermal von Securities erwischt, aber eine Anzeige habe ich bisher noch nicht bekommen. Also die Polizei hat schon meine Personalien aufgenommen. Die Securities, zwei waren ganz locker, die meinten, wenn ich alles sauber hinterlasse, ist es in Ordnung. Und bei zweien musste ich das Essen wieder in die Tonne werfen und dann war aber auch gut für die.
Walter betreibt das Bündnis Containern ist kein Verbrechen. Er will, dass die 11 Millionen Tonnen Lebensmittel, die laut Bundesregierung jährlich weggeworfen werden, sinnvoll genutzt werden. Die Supermärkte hätten es in der Hand. Sie müssten klar machen, auf welcher Seite sie stehen. Wollen sie die Sachen einfach nur loswerden oder wollen sie aktiv, dass Essen vernichtet wird?
Das wichtigste Anzeichen dafür, dass ein Supermarkt das Eigentum an weggeworfenen Lebensmitteln nicht aufgeben möchte, sind verschlossene Müllcontainer. Hier wird nach außen hin ziemlich deutlich, dass man eine Vernichtung dieser Lebensmittel wünscht und sie eben nicht an Hilfsbedürftige weitergeben möchte.
Ganz im Gegensatz zum Sperrmüll wiederum. Der steht offen da. Wer hier durch die Nachbarschaft streift, in der Hoffnung, ein schönes Nachttischchen zu finden, der kann das rein juristisch ganz entspannt tun. Wer verhindern will, dass sein Zeug mitgenommen wird, muss es beim Wertstoffhof direkt abgeben. Wer den Müll offen auf die Straße stellt, gibt ein deutliches Signal.
Ihm ist egal, wer nachher den Sperrmüll mitnimmt,
sagt Anwalt Christian Solmecke. Künstler Gerhard Richter übrigens hat mitteilen lassen, dass er gar nicht will, dass der Skizzendieb verurteilt wird. Wohl aber, dass die Skizzen vernichtet werden und dass sein Müll auch tatsächlich Müll bleibt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.